Ja. Fabian, die Geschichte eines Moralisten, spielt in Anfang der 30er Jahre in Berlin und erzählt die Geschichte von Jakob Fabian, ein arbeitsloser Germanist, der nicht wirklich Interesse hat, irgendwas in seinem Leben zu erreichen. Und Jakob Fabian hängt immer mit Kommunisten rum, steht aber als Moralist eben außerhalb dieser ganzen Parteienpolitik und so. Und er zieht einfach durch Berlin und bewertet quasi einfach das, was er so sieht und die Menschen, die er trifft. Genau. Also. In diesem Augenblick hörten beide einen Schuss und einen Aufschrei und kurz danach drei Schüsse aus der anderen Richtung. Labude rannte ins Dunkel, die Brücke entlang, auf das Museum zu. Wieder klang ein Schuss. Viel Spaß, sagte Fabian zu sich selber, während er lief und suchte, obwohl sein Herz schmerzte, Labude zu erreichen. Am Fuße des märkischen Rolands kauerte ein Mann, fuchtelte mit dem Revolver rum und brüllte, »Warte nur, du Schwein!« Und dann schoss er wieder über die Straße weg auf den unsichtbaren Gegner. Eine Laterne zerbrach, Glas splitterte auf das Pflaster. Labude nahm dem Mann die Waffe aus der Hand und Fabian fragte, »Warum schießen Sie eigentlich im Sitzen?« »Weil es mich ins Bein erwischt hat«, knurrte der Mann. Es war ein junger, stämmiger Mensch. Er trug eine Mütze. »So ein Mistvieh«, brüllte er, »aber ich weiß, wie du heißt«, und er drohte der Dunkelheit. Quer durch die Wade, stellte Labude fest, kniete nieder, zog ein Taschentuch aus dem Mantel und probierte einen Notverband. »Drüben in der Kneipe ging's los«, lamentierte der Verwundete. »Er schmierte ein Hakenkreuz aufs Tischtuch. Ich sagte was, er sagte was, ich knallte ihm einen hinter die Ohren. Der Wirt muss uns raus. Der Kerl lief mir nach und schimpfte auf die Internationale. Ich drehte mich um und da schoss er schon.« »Sind Sie nun wenigstens überzeugt?«, fragte Fabian und blickte auf den Mann hinunter, der die Zähne zusammenbiss, weil Labude an der Schusswunde hantierte. »Die Kugel ist nicht mehr drin«, bemerkte Labude. »Kommt denn hier gar kein Auto? Es ist wie auf dem Dorf. Nicht einmal ein Schutzmann ist da«, stellte Fabian bedauernd fest. »Der hätte mir gerade noch gefehlt«, der Verletzte versuchte aufzustehen. »Damit Sie wieder einen Proleten einsperren, weil er so unverschämt war, sich von einem Nazi die Knochen kaputt schießen zu lassen.« Labude hielt den Mann zurück, zog ihn wieder zu Boden und befahl dem Freund, ein Taxi zu besorgen. Fabian rannte davon, quer über die Straße, um die Ecke in den nächtlichen Uferweg entlang. In der nächsten Nebenstraße standen Wagen. Er gab dem Chauffeur den Auftrag, zum Märkischen Museum zu fahren. Am Roland gäbe es eine Fuhre. Das Auto verschwand. Fabian folgte zu Fuß. Er atmete tief und langsam. Das Herz schlug wie verrückt. Es hämmerte unterm Jackett. Es schlug im Hals. Es pochte unterm Schädel. Er blieb stehen und trocknete die Stirn. Dieser verdammte Krieg, dieser verdammte Krieg. Ein krankes Herz dabei erwischt zu haben, war zwar eine Kinderei, aber Fabian genügte das Andenken. In der Provinz verstreut sollte es einsame Gebäude geben, wo noch immer verstümmelte Soldaten lagen. Männer ohne Gliedmaßen, Männer mit furchtbaren Gesichtern, ohne Nasen, ohne Münder. Krankenschwestern, die vor nichts zurückschreckten, füllten diesen entstellten Kreaturen Nahrung ein. Durch dünne Glasröhren, die sie dort in wuchernde, vernarbte Löcher spießten, wo früher einmal ein Mund gewesen war. Ein Mund, der hätte lachen und sprechen und schreien können. Fabian bog um die Ecke. Drüben war das Museum. Das Auto hielt davor. Er schloss die Augen und entsann sich schrecklicher Fotografien, die er gesehen hatte und die mitunter in seinen Träumen auftauchten und ihn erschreckten. Diese armen Ebenbilder Gottes. Noch immer lagen sie in jenen von der Welt isolierten Häusern, mussten sich füttern lassen und mussten weiterleben. Denn es war ja Sünde, sie zu töten. Aber es war recht gewesen, ihnen mit Flammenwerfern das Gesicht zu zerfressen. Die Familien wussten nichts mehr von diesen Männern und Vätern und Brüdern. Man hatte ihnen gesagt, sie wären vermisst. Das war nun 15 Jahre her. Die Frauen hatten wieder geheiratet. Und der Selige, der irgendwo in der Mark Brandenburg durch Glasröhren gefüttert wurde, lebte zu Hause nur noch als hübsche Fotografie über dem Sofa. Ein Sträußchen im Gewehrlauf und darunter saß der Nachfolger und ließ es sich schmecken. Wann gab es wieder Krieg? Wann würde es wieder soweit sein? Plötzlich rief jemand. Fabian öffnete die Augen und suchte den Rufer. Der lag auf der Erde, hatte sich auf den Ellenbogen gestützt und presste eine Hand aufs Gesäß. Was ist denn mit Ihnen los? Ich bin der andere, sagte der Mann. Mich hat's auch erwischt. Da stellte sich Fabian breitbeinig hin und lachte. Von der anderen Seite her, aus dem Gemäuer des Museums, lachte ein Echo mit. Entschuldigen Sie, rief Fabian, meine Heiterkeit ist nicht gerade höflich. Der Mann zog sein Knie hoch, schnitt eine Grimasse, betrachtete die Hände, die voll Blut waren, und sagte verbissen, wie es beliebt, der Tag wird kommen, wo Ihnen das Lachen noch vergeht. Warum stehst du denn da so herum? Schrie Labude und kam ärgerlich über die Straße. Na Stefan, sagte Fabian, hier sitzt die andere Hälfte des Duells mit einem Steckschuss im Allerwertesten. Sie riefen den Chauffeur und transportierten den Nationalsozialisten ins Auto neben dem kommunistischen Spielgefährten. Die Freunde kletterten hintendrein und gaben dem Chauffeur Anweisung, sie zum nächsten Krankenhaus zu bringen. Das Auto fuhr los. »Tut sehr weh?«, fragte Labude. »Es geht«, antworteten die beiden Verwundeten gleichzeitig und musterten sich finster. »Volksverräter«, sagte der Nationalsozialist. Er war größer als der Arbeiter, etwas besser gekleidet und sah aus wie ein Handlungsgehilfe. »Arbeiterverräter«, sagte der Kommunist. »Du Untermensch«, rief der eine. »Du Affe«, rief der andere. Der Kommunist griff in die Tasche. Labude fasste sein Handgelenk. »Geben Sie doch den Revolver her«, befahl er. Der Mann sträubte sich. Fabian holte die Waffe heraus und steckte sie ein. »Meine Herren«, sagte er, »dass es mit Deutschland nicht so weitergehen kann, darüber sind wir uns wohl alle einig. Und dass man jetzt versucht, mit Hilfe der kalten Diktatur unhaltbare Zustände zu verewigen, ist eine Sünde, die bald genug ihre Strafe finden wird. Trotzdem hat es keinen Sinn, wenn sie einander Reservelöcher in entlegenste Körperteile schießen. Und wenn sie besser getroffen hätten und nun ins Leichenschauhaus führen, statt in die Klinik, wäre auch nichts Besonderes erreicht. Ihre Partei«, ermeinte den Faschisten, »weiß nur, wogegen sie kämpft, und auch das weiß sie nicht so genau. Und Ihre Partei«, er wandte sich an den Arbeiter, »Ihre Partei, wir kämpfen gegen die Ausbeuter des Proletariats«, erklärte dieser, »und Sie sind ein Bourgeois.« »Freilich«, antwortete Fabian, »ich bin ein Kleinbürger, das ist heute ein großes Schimpfwort.« Der Handlungsgehilfe hatte Schmerzen, saß zur Seite geneigt auf der heilen Sitzhälfte und hatte Mühe, mit seinem Kopf nicht an den des Gegners zu stoßen. »Das Proletariat ist ein Interessenverband. Dass ihr euer Recht wollt, ist eure Pflicht. Und ich bin euer Freund, denn wir haben denselben Feind, weil ich die Gerechtigkeit liebe. Ich bin euer Freund, obwohl ihr drauf pfeift. Aber, mein Herr, auch wenn sie an die Macht kommen, werden die Ideale der Menschheit im Verborgenen sitzen und weiterweinen. Man ist doch nicht gut und klug, bloß weil man arm ist.« »Unser Führer«, begann der Mann. »Davon wollen wir gar nicht erst reden«, unterbrach ihn Labude. Das Auto hielt. Fabian klingelte am Portal des Krankenhauses. Der Portier öffnete. Krankenwärter kamen und trugen die Verletzten aus dem Wagen. Der wachhabende Arzt gab den Freunden die Hand. Danke.
Dankeschön, Richard.